möchte gerne mit Ihnen beten. Wenn wir noch einmal gedanklich den Nachmittag Revue passieren lassen, lieber himmlischer Vater, dann wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir heute Nachmittag so konzentriert auf deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, hingeführt wurden, aufmerksam gemacht wurden. Und wir danken dir, dass in ihm sich das so zusammenballt, was wir auch in diesem Lied gesungen haben, dass Güte und Barmherzigkeit uns folgen wird, unser Leben lang, und wir bleiben werden im Hause des Herrn immer da. Danke für dieses einzigartige Geschenk, mit dem du in unser Leben hineingegriffen hast. Danke, dass du nicht sprachlos geblieben bist. Danke, dass du dich geäußert hast. Und danke, dass du dein Herz uns geöffnet hast. Und ob wir es nun fassen können oder nicht, es gilt, dass deine Liebe unser Leben umgibt, prägen will, bestimmen möchte, dass alles entscheidend ist. Wir danken dir für dein Handeln für uns. Danken dir für deine Erhöhung am Kreuz. Danken dir für diesen Weg der Erniedrigung. Danken für diese Gemeinschaft, in die du uns hineinnimmst, dass wir in dir sind und du in uns. Und dank, dass damit nicht nur unsere Vergangenheit neu geschrieben wird und unsere Gegenwart bestimmt ist von dir, sondern dass du uns auch eine einzigartige Zukunft mit dir schenkst. Und wir bitten dich, dass gerade an diesem Abend auch dieser Themenbereich uns in Kopf und Herz erreicht. Segne du uns, Vater. Amen.
Arbeitsblättern, die ich verteilt habe, ist unter anderem eine Gliederung, die wir gleich noch anschauen. Ich sage aber gerne noch einen Satz dazu. Ich weiß, dass wir nicht alle Griechisch können. Ich habe mir erlaubt, das, was ich meinen Studenten gebe, euch mitzubringen. Und die Bibelstellen sind im Deutschen wie im Griechischen gleich, sodass also, auch wenn ein griechisches Wort folgt, euch das nicht erschrecken muss. Man kann sehr vieles dann mit diesen Angaben bearbeiten. Wir hatten, wie es eben auch schon aufgenommen war von Andreas Schäfer im Gebet, heute Mittag zunächst die Bedeutung Jesu Christi für unsere Vergangenheit in den Blick genommen. Wir bekommen ein neues Woher. Unsere Trennung von Gott wird überwunden. Wir hatten dann die Bedeutung für die Gegenwart an dem Beispiel Johannes 11, der Auferweckung des Lazarus. Und wir wollen uns nun in der dritten Einheit mit der Bedeutung Jesu Christi für unsere Zukunft beschäftigen. Eigentlich war das ja die zentrale Aussage, die Jesus in Johannes 11, 25 gegenüber Martha gemacht hatte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Wenn es stimmt, dass Jesus Christus in Person die Auferstehung und das ewige Leben ist, dann in der Tat verändert sich was an dem Glauben der Martha und an unserem Glauben. Auf die Frage, wann beginnt das ewige Leben, wären wir versucht zu antworten, nun das ewige Leben beginnt bei der Wiederkunft Christi, oder bei unserer eigenen Auferstehung oder doch jenseits unseres Sterbens? Die Antwort würde der Evangelist Johannes nicht gelten lassen. Das ewige Leben, das heißt unsere Teilnahme an Gottes Ewigkeit, Gottes unbegrenzte Zukunft mit uns, beginnt nicht erst am jüngsten Tag. Dies war genau das Missverständnis der Martha. Das daher rührt, dass sie dachte, Leben sei etwas, was man haben kann, eben in Zukunft bekommen wird. Wenn aber Jesus Christus in Person das Leben ist, was heißt es dann, wenn man an ihm teilhat, im Glauben? Wenn man in ihm ist und er in uns ist, dann können wir mit Johannes eindeutig sagen, hat das Leben bereits angefangen. Das ganz Überraschende ist, dass das Johannesevangelium an vielen Stellen eine Heilsgewissheit für die Gegenwart kennt. Eine Heilsgewissheit für die Gegenwart. Nicht zum Jetzt nachschlagen für zu Hause. Auf der vierten Seite unten finden wir eine Fülle von Formulierungen, die immer auf das Gleiche hinauslaufen. Wer Jesus Christus glaubt, an ihn glaubt, sein Wort glaubt, in ihm den Vater sieht und erkennt, der hat das ewige Leben. Da wir mit Johannes groß geworden sind, klingt uns das so vertraut im Ohr und wir wissen gar nicht um die Ungeheuerlichkeit einer solchen Aussage. Was hat wohl der Evangelist, bevor er Christus kannte? Was hat Paulus, als er noch Pharisäer Saulus war, vom ewigen Leben gedacht? Nun, das ewige Leben beginnt am jüngsten Tag, am Kommen Gottes, für die, die dann am Tag des Gerichtes vor Gott bestehen werden. Ob wir teilhaben am ewigen Leben oder ob wir nicht teilhaben, das wird sich erst dann entscheiden, wenn wir dort vor Gott stehen und wir nach unserem gelebten Leben von ihm als gerecht erwiesen werden. Welch ungeheuerliche Aussage, dass wir endgültiges, unverlierbares Leben haben, in dem wir mit Christus. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Präsenz, Gegenwart. Jetzt hat er es schon. Da die Gemeinde des Johannes ja keine enthusiastische, schwärmerische Gemeinde war, die quasi so im Luftkissenverfahren über die Wirklichkeit des Alltags hinwegschwebte, wie man das auch heute in manchen Gruppierungen noch so den Eindruck hat, dass es dort der Fall ist, dass sie in Luftkissen über die Wirklichkeit hinwegschweben. Da sie mitten in der Drangsal und Trübsal und Anfechtung waren, fragt man sich natürlich, worin besteht denn jetzt eigentlich das ewige Leben für eine solche angefochtene Gemeinde? Nun, die Antwort des Johannesevangeliums ist ganz klar, Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den Vater, erkennen und Jesus Christus erkennen. Das heißt, im Johannesevangelium heißt die Formel, Christus in Person ist das ewige Leben. Christus in Person ist das ewige Leben. Wie hat man ewiges Leben? Wenn man Christus hat, hat man das ewige Leben. Es ist logisch, wenn man es philosophisch nimmt, ganz plausibel. Wenn ich erst sage, Christus ist selbst in Person das ewige Leben und dann sage, im Glauben bin ich in Christus und er in mir, habe ich ewiges Leben. Hier und jetzt. Aber gehen wir nochmal zurück auf den jüdischen Standpunkt. Wie soll denn das gehen? Wie können wir jetzt schon ewiges Leben haben? Und der jüngste Tag steht doch noch als die Stunde der Entscheidung aus. Ein Jude würde sagen, so hätte es Paulus auch gesagt vor Damaskus, dann erst werden wir vor Christus stehen, unser gelebtes Leben wird beurteilt, wir nach unseren Werken. Und dann entscheidet es sich, sind wir gerecht, sind wir nicht gerecht, bekommen wir Leben, bekommen wir kein Leben. Wann findet nach dem Johannesevangelium dieses letzte Gericht statt? Das Gericht, in dem unterschieden wird zwischen Tod und Leben, entschieden wird über Verdammnis und Rettung. Am jüngsten Tag, am zweitjüngsten Tag, in 100 Jahren, in 10 Jahren, das Gericht findet statt im Augenblick der Verkündigung des Evangeliums. Gericht im Sinne von Scheidung. Christus spricht in die Welt hinein. Johannes 10, wie der Hirte der Schafe am Morgen zu dem Pferch geht, in den alle Schafherden zusammengedrängt die Nacht im Schutz verbringen. Er als Hirte ruft hinein in die Herde. Da wuselt es, einige Schafe erheben den Kopf, denn sie erkennen die Stimme ihres Hirten und sie suchen den Weg zum Ausgang, drüber, drunter, wo es gerade möglich ist, bei den 100 Schafen, die dort zusammengepfercht sind. Die Schafe hören seine Stimme. In Johannes 10. Die anderen Schafe erkennen ihren Hirten nicht. Sie bleiben, wo sie sind. Gericht ist bei Johannes die Scheidung zwischen denen, die seine Stimme hören, und denen, die diese Stimme nicht hören. Wie komme ich dazu zu hören? Nun, das hatten wir heute Mittag schon gesagt, dass das Johannesevangelium, das Jesus ganz klar sagt, Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es hat Gott gefallen, Menschen herauszurufen. Nicht, weil sie besser sind, nicht, weil die Schafe artiger sind oder ein weißeres Fell haben, sondern weil es seine Schafe sind, sie herauszurufen. Und das ist die Scheidung. Und so kann man mit Johannes 5, 24 sagen, wenn jemand die Stimme Jesu hört, dem Wort dessen glaubt, der ihn gesandt hat, nämlich dem himmlischen Vater, der hat schon gegenwärtig ewiges Leben. Der ist schon in diesem Augenblick vom Tod ins Leben hinübergegangen. Der kommt nicht mehr in ein Verdammungsgericht. Wir haben als Christen dieses Gericht, das über Tod und Leben entscheidet, nicht mehr vor uns, sondern bereits hinter uns. Christus hat mit seinem Kommen das Gericht hinter uns gebracht. Jetzt können wir etwas irritiert sein, wenn wir morgens Paulus hören und mittags Johannes. Wie war das denn bei Paulus? Da ist doch Römer 14, 10, 2. Korinther 5, Vers 10 die Rede davon, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. 1. Korinther 3, im Feuer wird er erscheinen und eines jeglichen Werk wird sich bewähren. Das eine wird Gold, Silber, Edelstein noch geläutert werden. Holz, Heu und Stroh unseres Lebens wird null und nichtig sein und verbrennen. Ist hier ein Widerspruch? Nein, kein wirklicher Widerspruch. Das, was Paulus dort meint, ist das Beurteilen des gelebten Lebens der Christen. Und das ist ihm wichtig, weil Paulus ja nicht sagen will, es ist egal, wie wir leben. Und Christus ist es vollkommen egal, ob es Frucht des Geistes gibt. Das vergisst er einfach am jüngsten Tag. Aber Paulus spricht nicht anders als Jesus in Johannes 5, 24, nämlich in Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Der Zusammenhang ist klar. Bei Johannes ist das Gericht das, was bei Paulus die Verdammnis ist. Und so wie Paulus sagt, wir haben keine Verdammnis mehr vor uns, sie liegt hinter uns, so sagt Jesus nach dem Johannesevangelium, der, der an ihn glaubt, hat das Gericht bereits hinter sich. Wir müssten eigentlich erst immer einen Tag lang uns zurückdenken zu den jüdischen Wurzeln, dass wir auch etwas nachempfinden können von dieser Ungewissheit. Werden wir ewiges Leben haben oder nicht? Wird es reichen oder nicht? Natürlich ist es Gnade, erwählt zu sein, auch als Jude. Gnade, dass man Gottes Willen erfährt in der Tora. Aber dann kommt es doch darauf an, dass wir uns selbst bewähren. Vielleicht müssen wir auch uns gar nicht ins Judentum zurückdenken, hineindenken. Vielleicht müssen wir uns nur in unsere eigene Frömmigkeit hineindenken und zurückdenken. Ist nicht immer noch bei uns der Vorbehalt bestimmend, dass wir nicht genau wissen, was wir eigentlich von Gott halten sollen und im Augenblick, in dem wir vor ihm stehen? Ist nicht diese Unwägbarkeit, wird es genügen? Würde ich tatsächlich dort dabei sein? Oder könnte es nicht sein, dass es nicht reicht? Oder anders gesagt, kann es nicht sein, dass ich heute noch gewiss bin und morgen habe ich die Gewissheit verloren? Das Johannesevangelium ist wirklich gute Nachricht. Wir haben als die, die an Christus glauben, das Gericht bereits hinter uns. Heilsgewissheit. Nun sagen einige, ja, Heilsgewissheit ist schon richtig, aber Gewissheit muss man so ein bisschen kleinschreiben, nur mit einem S dann anstatt zwei oder drei das S. Nämlich, es geht ja darum, dass wir immer schön bescheiden bleiben und ein bisschen Angst schadet ja der Moral nicht. Wenn man ein bisschen zittert, ist sich ja in der Sache nicht so sicher, dann strengt man sich vielleicht mehr an. Und einige versuchen es mit dem deutschen Begriffen zum Ausdruck zu bringen, dass man sagt, ja gewiss dürfen wir schon sein, dass wir ewiges Leben haben. Aber wir dürfen nicht sicher sein. Im Deutschen ist der Begriff, die Unterscheidung von Gewissheit und Sicherheit nicht so ganz klar. Deshalb muss man dazu sagen, was meinen diejenigen? Nun, die meinen, Gewissheit ist so mit Furcht und Zittern. Man hofft es, man traut es Gott zu, aber man hat den nötigen Respekt, es könnte auch noch schief gehen. Dann bleibt man wachsam. Sicherheit wäre, wenn man sagt, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, und dann ist jemand versucht, gleichgültig zu werden und nachlässig zu werden. Das Stichwort von der billigen Gnade erscheint in diesem Zusammenhang gerne. Man kann durchaus sagen, dass es bei Paulus wie bei Johannes einen Unterschied gibt von Gewissheit und falscher Selbstsicherheit. Aber der Unterschied von Gewissheit und Sicherheit liegt nicht im Grad der Gewissheit und des Wissens, dass die Gewissheit bedeutet, ich hoffe, aber bin ich sicher, und die Sicherheit bedeutet, doch, ich weiß es gewiss. Sondern der Unterschied von zu begrüßender Gewissheit und zu verurteilender, abzulehnender Sicherheit liegt mehr im Bezug. Wenn ich meine Gewissheit an Christus festmache, wenn es Christus Gewissheit ist, dann darf ich nicht nur gewiss, sondern sicher sein. Meine Aussage ist nicht, ich habe das ewige Leben, sondern Christus ist das ewige Leben und ich darf Christus gehören. Er hat mich ergriffen, er hat mich gerufen und er stößt mich, wie er verheißen hat, Johannes 6,37, niemals mehr davon, denn ich bin nicht von mir ausgekommen, sonst wäre ich gar nicht gekommen. Der Vater hat mich Christus geschenkt. Und wenn der Vater mich Christus schenkt, dann hat Christus versprochen, stößt er mich niemals mehr weg. Das heißt, dass wir in der Tat allen Grund haben, uns unseres Heils sicher zu sein, aber Christus sicher oder, wenn du willst, Christus gewiss. Abzulehnen ist jede Form von Heilsgewissheit oder Sicherheit, die sich in uns selber gründet. Dass ich sage, deshalb, weil ich mich würdig erweise der Liebe Gottes, deshalb werde ich am jüngsten Tag dabei sein. Deshalb, weil ich gerechter bin als die anderen in meinem Dorf oder in meiner Gemeinde, weil ich mehr Bibelverse kenne, höhere Spenden einbringe, mehr Bibelarbeiten halte, in der Heiligung deutlich weiter bin als die anderen, vor allen Dingen in der Demut, macht mir keiner was vor, ich bin der Allerdemütigste von allen, ich überschätze mich nie. Deshalb werde ich am jüngsten Tag auch in der ersten Reihe dabei sein. Wundere dich nicht, wenn es anders kommt. Nicht Heilssicherheit als Selbstsicherheit ist nicht begründet. Nicht ich halte Christus, Christus hält mich. Aber das darf ich dann sicher wissen. Also kein Grund, ungewiss zu sein. Allen Grund, sich ganz auf Christus zu werfen. Und dies genau sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das ist jetzt ungeheuerlich. Die erste Erkenntnis war das ewige Leben. Fängt nicht erst am jüngsten Tag an, sondern hier, jetzt, heute. Die zweite Erkenntnis, das ewige Leben, das hier und jetzt und heute für mich anfängt, kann niemals unterbrochen werden, kann niemals aufhören. Und wenn die einen Christen die Heilsgewissheit als Christussicherheit noch nicht richtig glauben können und sich noch nicht freuen können, weil sie ganz gewiss sind, dann wissen die anderen Christen diesen Zusammenhang nicht, was es bedeutet, dass der, der glaubt, lebt, selbst wenn er stirbt. Das heißt, wer so lebt auf diese Weise in mir und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Jetzt ist diese Formulierung in der deutschen Übersetzung etwas missverständlich. Wenn Jesus sagt, er wird nimmermehr sterben, wie geht das denn? Lazarus ist doch schon gestorben und selbst der Lieblingsjünger ist gestorben nach Johannes 21. Wir spüren das darin, dass dort die Schüler des Lieblingsjüngers klären, Jesus hat gar nicht gesagt, dass der bleibt, bis ich komme. Er hat nur gesagt, wenn ich will, dass er bleibt. Das heißt, der Lieblingsjünger ist auch gestorben. Einige waren irritiert, weil sie damit nicht gerechnet haben. Das heißt, sterben tun Christen ja auch in der Gegenwart des Johannesevangeliums und vorher schon viele, wir sagten schon, Märtyrer gab es ja unter den Aposteln. Was meint Jesus? Nun, im Deutschen können wir es mit zwei Begriffen unterscheiden, dann wird es ganz klar. Christen mögen wohl sterben, aber Christen können niemals tot sein. Christen können sterben, aber Christen können niemals mehr tot sein. Wie viel Ungewissheit herrscht unter Christen, weil sie diese schlichte Wahrheit von Johannes 11, 25 nicht kennen. 25 und 26. Dasselbe sagt Jesus noch einmal in Johannes 8, 51. Johannes 8, 51 als Parallele zum Mitschreiben. Wer mein Wort bewahrt, der wird den Tod niemals sehen. der wird den Tod niemals sehen. Das ist ja auch logisch. Wenn ewiges Leben wirklich ewiges Leben ist und nicht zeitliches Leben, wenn Jesus die Gemeinschaft mit sich schenkt als dem Leben und der Auferstehung, und wenn er verspricht, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, wie kann dann ein Christ, wenn er stirbt, tot sein? Dann wäre es ja dem Tod gelungen, uns aus Christi Hand für eine Zeit zu reißen. Einige sagen, ja, aber es gibt doch einen Zwischenzustand, wer spricht von den Entschlafenen, das heißt, dann sind wir doch in einem Schattenreich, in dem wir nichts wahrnehmen. Dies ist nicht neutestamentlich. Dies steht nicht im Johannesevangelium und steht nicht bei Paulus. Paulus wie Johannes reden ganz ausdrücklich darüber, dass derjenige und diejenige, die dem Herrn gehören, niemals mehr aus der Hand ihres Herrn genommen werden. Christen gehen beim Sterben von einem Raum in den anderen, aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit. Die unter uns, die gleichzeitig in Mathematik und Physik fit sind, die wissen, dass in dem Augenblick, wo ich nicht mehr Zeit, Raum und Materie denke, auch unser Zeitdenken in sich zusammenfällt, sodass unser Problem, was ist denn eigentlich zwischen dem Sterben des Paulus vor 2000 Jahren und der leiblichen Auferstehung am jüngsten Tag, ist es nächstes Jahr, ist es in 1000 Jahren, was ist denn da mit den 3000 Jahren, wo ist denn Paulus da? Das sind aber Gedanken, die stellen sich nur für uns in unserem beschränkten Denken. Denn für Paulus, wie für Abraham, wie für uns, wenn wir sterben, ist der Schritt in die Ewigkeit immer ein Schritt aus der Zeit, der Augenblick des Sterbens, in Gottes Ewigkeit. Und Gottes Ewigkeit ist nicht die Summe von Jahren, dass wir sagen, 2000 Jahre ist viel, Gottes Ewigkeit sind 4000 Jahre, sondern Gottes Ewigkeit war schon, bevor es die Erde gab, da war schon der Präexistente bei Gott. Sie wird sein, wenn es die Erde nicht mehr gibt, aber entscheidend, und das hatte ja Martha missverstanden, Gottes Ewigkeit ist ja gleichzeitig zu uns. Nicht in uns, um uns herum, oben, unten, überall ist Gottes Ewigkeit zur gleichen Zeit. Wenn wir Angst haben vor Alter, Krankheit, Leid, Not, Verfolgung, wenn wir Angst haben vor einem schmerzhaften und mit Sichtum verbundenen Sterben, ist dies alles verständlich und das Johannesevangelium geht ja ein auf diese Angst, Bedrängnis, Drangsal, Not. Aber wenn wir Angst haben vor der Ungewissheit, was ist denn, wenn wir sterben mit unserem gelebten Leben? Genügt das Gott? Ist diese Angst unbegründet. Denn Christus ist unser Leben, der sich uns jetzt schon schenkt. Und wenn wir Angst haben vor dem Verlust des Sterbens, dass wir sagen, danach sind wir tot, ob im Bewusstsein oder nur im Schlafzustand, dann leben wir unterhalb der Hoffnung des Johannesevangeliums. Christen mögen wohl sterben, sie können aber nicht mehr tot sein. Das heißt in der Tat, dass Jesus uns gegenwärtig eine Zukunft eröffnet, die keine geschlossenen Türen mehr hat und keine Schatten mehr kennt. Damit aber dreht sich unser ganzes Leben einmal um. Normalerweise leben wir unser Leben ab, beginnend mit unendlichen Hoffnungen und Zukünften. Was hat eine junge Tochter, die vorhin beim Abendessen dort ankam, alles an Zukunft vor sich? Die Pessimisten sagen, Güte, Kindergarten, Schule, Ehe, was kommt alles auf das arme Mädchen zu? Aber normalerweise sagt man doch, dieses Kind hat alle Möglichkeiten vor sich. Nicht? Die kann noch alles werden, die kann noch alles gestalten. Mit jedem Jahr wird es weniger. Wir leben unser Leben ab. Und am Anfang merken wir es gar nicht und lachen drüber, aber irgendwann zwickt es uns im linken Bein und zwickt es uns in der rechten Schulter und dann ist es auch nicht mehr so mit den Zeiten, und die wir rennen und mit den Stufen, die wir springen. Und dann merken wir so allmählich, das Gedächtnis ist nicht mehr so frisch. Nicht? Das heißt also, wir leben unser Leben ab. Am Anfang merken wir es gar nicht, aber irgendwann wird es gespürt. Damit ist Zukunft immer ein Verlust von Gegenwart, Kraft und Möglichkeit. Wir gucken, wenn wir so leben, unser eigenes biografisches Leben nur haben, gucken wir die Ebene runter. Es geht abwärts. Was bedeutet es aber, wenn Christus unser Leben ist? Was bedeutet es, wenn er uns eine Zukunft in die Ewigkeit hinein eröffnet? Dann dreht sich unser Leben um. Dann dreht sich unser Leben um. Das heißt, das Schönste haben wir noch vor uns. Es ist so, als würden wir sollten unsere geistlichen Geburtstage bewusster feiern, als würden wir mit jedem Geburtstag geistlich gesehen ein Jahr jünger. Unsere Eitelkeit würde uns gerne älter machen, wir wollen ja reifer werden und wachsen, nicht? Aber wir werden jeden Tag jünger, unser innerer Mensch wird täglich erneuert, wie es Paulus parallel in 2. Korinther 4 sagt. Insofern hat die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, hat die Hoffnung, enorm viel mit der Gegenwart zu tun. Denn in dem Augenblick, wo ich weiß, dass das Entscheidende vor mir liegt, dass es immer schöner wird, immer erfüllter wird, und dann, wenn mein irdischer Leib einmal sterben wird, das Ganze überhaupt erst vollkommen losgeht, habe ich eine völlig neue Perspektive. Man muss das deshalb so betonen, weil im Johannesevangelium die Gegenwart oft so gelesen wird, als hätte die Zukunft keinen Wert mehr. Und umgekehrt, man oft von der christlichen Hoffnung spricht, mit dem Beigeschmack, christliche Hoffnung lenkt von der Gegenwart ab. Dies ist aber nicht richtig. Eine wirkliche, eine lebendige, eine erfüllende Hoffnung ist das Gegenteil. Wenn wir Hoffnung haben in unserem Leben, leben wir gerade ganz im Hier und Jetzt. Wir haben die richtige Zeit. Wir unterhielten uns vorhin von dem Urlaub, der vor dir liegt, nicht? Und bei mir ist er auch, aber etwas später. Das heißt, wenn wir so vor dem Urlaub sind, kennen wir das, dass wir noch einmal alle Kräfte sammeln und sagen, jetzt können wir bald alles abschütteln. Wir freuen uns auf den Urlaub, wenn es denn so ist. Und dann leben wir auf diesen Punkt zu. Wenn zwei verlobt sind, dann leben sie plötzlich nach vorne. Als kleines Kind kannte ich das auch. Nach vorne habe ich gelebt, trotz der schnöden Schulzeit und obwohl ich nie gerne Schüler war, wenn ich Geburtstag hatte und es Weihnachten wurde und wenn es Ferien gab. Das heißt, dann hat sich plötzlich meine Zeit, mein Empfinden umgedreht. Wenn ich morgens aufstand, musste ich nicht mir immer sagen, warum sollst du heute überhaupt aufstehen und musst mich mit irgendwas trösten, was ich nachmittags mache, sondern der Gedanke, Mensch, in einer Woche ist Weihnachten, in einer Woche sind Ferien und dann sprang ich aus meinem Bettchen raus und war quietschvergnügt. Der Tag war gerettet. Warum? Es kam etwas Schönes von vorne auf mich zu. Das waren immer die Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht etwa weniger aktiv war, sondern aktiver war. Denn Hoffnung verändert den Menschen in doppelter Hinsicht. All das, was einen ohne Hoffnung quält, und dann kann ja noch morgens das Kaffeekochen einen zur Depression werden, nicht? Warum musst du da oben Wasser reinschütten, unten kommt dann braune Brühe raus, und warum ist es nicht andersrum? Da fängst du an, Philosoph zu werden und schüttelst dir das Ganze noch über die Finger, nicht? Der Alltag wird zur Qual, ohne Perspektive. Wenn du aber Perspektive hast, wenn du dich auf etwas freust, wenn dein eigentliches Leben greifbar vor dir liegt, dann bist du in der Lage, deine Pflichten leichter zu erfüllen und das Unangenehme erträgst du leichter. Das ist nämlich das Komische. Wirklichkeit und Gegenwart sind nicht einfach objektiv. Es stimmt nicht, dass ein Tag für alle gleich ist. Man kann in derselben Büro sitzen, man kann in demselben Hörsaal sitzen, man kann in derselben Familie am Frühstückstisch sitzen und der eine sagt, ein herrlicher Tag. Und der andere sagt, ein Tag zum ins Bett gehen. Es ist aber derselbe Tag. Woran liegt das? Nun, weil es keine objektive Gegenwart gibt. Die Gegenwart ist immer ein Ergebnis unserer Vergangenheit und unserer Zukunft. Kommt einer aus einer geborgenen Vergangenheit, dann sagt er, was soll mir an dem Tag schon passieren? Geht einer in eine zuversichtliche Zukunft, sagt, komme was wolle, Hauptsache es wird Abend und dann bin ich meinem Urlaub schon einen Tag näher. Das ist das Faszinierende an Wirklichkeitswahrnehmung. Das ist das Faszinierende am Lebensglück. Es ist nicht betoniert, es steht nicht fest. Es ist eine Frage der Perspektive. Wie schaue ich auf meine Wirklichkeit? Wenn Christus unser Leben wird, dann mag die Wirklichkeit äußerlich gesehen sich gar nicht wesentlich verändern. Das war mein Trugschluss, als ich als Schüler zum Glauben kam, dass ich dachte, meine Latein- und meine Mathe-Noten werden automatisch besser durch Gebet, ohne dass ich was verändere. Meine Wirklichkeit blieb relativ gleich und hat sich nicht verbessert. Und später habe ich auch mehr Jugendarbeit gemacht als Latein gelernt. Insofern kann ich fast sagen, es blieb relativ konstant, was an äußerer Wirklichkeit war. Ich war aber dennoch ein anderer Mensch, weil dieselbe Wirklichkeit durch die Perspektive der Zukunft, der Freude und der Hoffnung sich grundsätzlich verändert. Ganz faszinierend im Johannesevangelium. Alle Rede von Gott, alle Theologie ist Christologie. Alle Rede von Christus, alle Christologie ist die Rede vom Heil. Es geht in jedem Vers dieses Evangeliums um dein, um mein Leben. Um das, was unser Leben verändert. Wir haben nur Leben vor uns. Den Tod haben wir hinter uns. Das ist verblüffend, nicht? Alle leben auf ihr Sterben zu. Bei uns ist umgekehrt. Wir haben unser Sterben hinter uns und vor uns das Leben. Alle werden älter. Wir werden jünger. Denn wir sind jeden Tag, den wir leben, einen Tag näher an dieser Erfüllung. Eine faszinierende Facette. Gleichwohl, wenn wir genau hinschauen im Johannesevangelium, ich habe jetzt diese Freude und Gewissheit so stark gemacht, könnte man den Eindruck gewinnen, die johannäische Gemeinde glaubt Jesus und glaubt dem Evangelisten nicht so leicht und nicht so ganz. Wie macht es jetzt der Evangelist, dass er eine Gemeinde, die Trübsal bläst, die deprimiert ist, die ohne Perspektive in die Zukunft ist, dass er sie ermuntert und tröstet? Wie Martha glaubt die Gemeinde des Johannes? Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Vergangene Möglichkeiten. Damals, als wir noch jung im Glauben waren, da haben wir noch Bäume ausgerissen und da war noch was los. Nicht? Und dann kriegen wir glänzende Augen, wenn wir von der Jugendarbeit in Freizeiten unserer Vergangenheit sprechen. Und irgendwann einmal am jüngsten Tag, da gibt es so ein kleines Fenster, das wird sich öffnen, aber es kümmert mich das heute, das ändert nichts an meiner Wirklichkeit. So hat sich auch die johannäische Gemeinde verstanden. Wie wird sie getröstet? Nun, wir werden vielleicht versucht, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Ich mache das nicht, weil es übertragen wird. Und würden sagen, jetzt reißt euch mal zusammen, ihr Waschlappen, nicht? Und seid nicht solche Memmen und nehmt euch mal zusammen mit eurer Trübsalsbläserei und eurer Depression. Ihr geht mir auf den Geist. Anders der Evangelist. Was macht er? Auf der ersten Seite habe ich eine grobe Gliederung angeboten, aus der man leicht entnehmen kann, wie sich das Johannesevangelium gliedert. Kapitel 1 bis 12 ist das, was wir von Markus und Matthäus und Lukas her kennen, nämlich die Selbstoffenbarung Jesu und dann die Scheidung in glaubende Ungläubige. Wenn wir fragen, wie lange hat denn Jesus so gewirkt, dann ist das Johannesevangelium das eine und einzige, das uns einen Anhaltspunkt gibt für die Länge des Wirkens Jesu. Insofern er dreimal von verschiedenen Passafesten redet, haben wir es gelernt, Jesus hat 3 Jahre öffentlich gewirkt. Hätten wir das Johannesevangelium nicht, wüssten wir gar nicht, wie lange. Hier haben wir eine Klarheit, die Kapitel 1 bis 20 sprechen von 3 Jahren. Die Kapitel 13 bis 20, respektive 21, die Kapitel 13 bis 21, mehr als ein Drittel, spricht von einer Woche. Und was für eine Woche? Die Woche des Abschieds Jesu von seinen Jüngern und die Woche der Verherrlichung in Kreuz und Auferstehung. Johannes hatte unendlich viel Überlieferungen von Jesus. Er hat es ja gesagt, viele andere Semeia, viele andere Zeichen hat Jesus getan, Taten, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Er hätte genauso gut den Abschied auf ein Kapitel konzentrieren können und hätte noch so und so viele Zeichen Jesu erzählt. Das Material hatte er. Er hatte auch die Reden. Warum gewichtet der Evangelist dies so? Mehr als ein Drittel der Abschied Jesu von den Jüngern. Nun deshalb, weil die Abschiedssituationen in unserem Leben die wesentlichsten sind. Wir können wochenlang, wir können monatelang gleichgültig vor uns herleben. Miteinander zusammen sein, ohne uns recht anzugucken und zu wissen, was wir uns bedeuten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man kann 3 Wochen lang auf einer Freizeit zusammen sein, macht sich nie Gedanken, ist der andere mir sympathisch oder unsympathisch. Am ersten Tag sagt man, oh, lauter neurotische Leute, ich nur normal, wie soll das gut gehen? Hoffentlich steckt jetzt der gute Apfel die schlechten an und nicht umgekehrt. Nicht? Am ersten Tag guckt man sich sehr fremd an. Aber dann macht man sich keine Gedanken. Was mir Menschen bedeuten, wird mir oft erst bewusst, wenn die Gemeinschaft bedroht ist. Wenn durch Krankheit oder Trennung oder Tod mir ein Mensch entrissen wird, dann merke ich erst, wie viel er mir bedeutet. Wir kennen das alle, nicht, dass wir am Grab stehen und dann plötzlich beklommen sind, dass wir sagen, warum haben wir den Menschen nicht vorher gesagt, was er uns bedeutet? Wir leben so oberflächlich in der normalen Alltagszeit. Was wertvoll ist, wird uns erst dann bewusst. Dasselbe, wenn wir zum Arzt gehen und bekommen eine bedrohliche Diagnose. Dann merken wir erst, was Gesundheit ist. Jahrelang nöseln wir rum, wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, und noch sehr mittelmäßig. Und dann, wenn plötzlich wir an der Grenze zu einer schlimmen Krankheit stehen, gucken wir zurück und sagen, was waren wir blöd. Ich hätte jeden Morgen mich einfach nur daran freuen können, dass ich gesund bin. Dass ich mich abends angucke und alles ist noch dran und funktioniert. Hurra, ich bin lebendig. Wenn wir krank werden, im Abschied, dann merken wir es. Die Abschiedssituation macht uns Dinge bewusst. Die Abschiedssituation auch der ersten Jünger. Und jetzt denken wir uns einmal hinein in die ersten Jüngerinnen und Jünger. Die Männer, die jahrelang mit Jesus gingen. Die Frauen, zum Beispiel wie Maria Magdalena, die nicht nur einfach in Jesus einen Lehrer gefunden hatten, sondern wie es von ihr überliefert wird, 7 Dämonen hat er ausgetrieben. 7 ist eine Zahl der Fülle. Nicht jeder von uns wäre mit einem Dämon schon hinreichend belastet. Nicht 7 Dämonen bedeutet, ihr ganzes Leben war nur eine einzige Fremdbestimmung und Belastung. Jesus war für sie alles. Jesus war ihr Leben. Und jetzt plötzlich nimmt Jesus von ihnen Abschied. Die Abschiedsreden haben etwas ganz Berührendes. Mir ist es lange gar nicht bewusst gewesen. Ich habe nur diese verständnisvolle, einfühlende Art Jesu in den Kapitel 13 bis 17 immer geschätzt. Und erst als ich das deutsche Requiem von Brahms hörte, wurde mir bewusst, woran es eigentlich liegt. Ich weiß nicht, ich sage kurz, worum es geht. Einige werden es kennen und können es zu Hause dann nochmal anhören. Da hat Brahms nämlich genau zu dieser Abschiedssituation von Johannes 16, ihr werdet eben Traurigkeit haben und die Welt wird sich freuen, aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden und niemand wird euch die Freude wegnehmen können. Er hat diese Verse von Johannes 16 zusammengebracht mit einer Frauenstimme aus Jesaja: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Man könnte die Abschiedsreden Jesu gar nicht treffender bezeichnen als den Abschied, so zärtlich, fürsorglich, einfühlsam, ja fast ängstlich und besorgt wie der Abschied einer Mutter. Ihr kennt alle aus irgendwelchen Motiven, hoffentlich nicht aus nahen Erfahrungen, die Situation, dass eine Mutter sich von ihren noch nicht erwachsenen Kindern verabschieden muss, eben wegen einer schlimmen Krankheit. Wir kriegen das immer wieder mit. Was legt die Mutter nicht alles in ihre Gebete und Worte hinein? An Fürsorge. Sie macht sich Gedanken, was wird alles sein, wenn ich nicht mehr da bin? Was könnte auf meine Kinder zukommen? Sie bereitet die Kinder auf dieses Erschrecken des Verlustes vor. Ja, man übertreibt nicht, wenn man sagt, Jesus ist in Johannes 13 bis 17 in all seinen Worten zärtlich. Ob wir mütterlich sagen oder väterlich, bleibt sich das Gleiche. Es ist die Fürsorge und Zärtlichkeit, das Einfühlen in die Irritation derer, die ihn nicht mehr sehen werden. Und Johannes 16, 16 folgende bringt es auf einen Punkt und eine Wendung wird ständig wiederholt. Wenn ich die mehrmals jetzt erwähne, liegt das nicht daran, dass ich übermüdet bin, ihr habt mich frisch gemacht, sondern dass das tatsächlich die ganze Zeit dasteht. Ich werde es euch auch gleich erklären. Noch eine kleine Weile, sagt Jesus in Johannes 16, 16 folgende. Dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das? Was sagt er noch? Noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Eine rätselhafte Aussage über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen und abermals über ein kleines und ihr werdet mich sehen. So rätselhaft, dass es im Mund der Jünger und im Munde Jesu ständig wieder aufgenommen und gewendet wird. Über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen, das in der Tat ist das Verlassen Jesu im Kreuz und in seinem Aufgang zum Vater. Er lässt seine Jünger auf der Erde zurück. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die ersten Jünger bedeutete? Vor allen Dingen für jemand wie Maria. Und er ist ja nicht einfach nur entrückt worden wie Elia, das wäre schon Trennung genug gewesen, dass er in eine Wolke, in einen Himmelswagen aufgenommen wird, sondern sie hörten ja, wie sie die Nägel durch die Handgelenke und Füße ihres geliebten Herrn schlugen, wie sie ihn geißelten und verspotteten. Was müssen Maria und die anderen durchgemacht haben? Wenn wir selbst versagen, dann ist das so, als wenn man stolpert. Dann kann man sich aber auffangen oder gestützt werden. Man hat die Grundorientierung noch. Es gibt aber Krisen in unserem Leben, da stolpern nicht wir, da bricht die Welt unter uns weg. Kennt ihr den Unterschied? Beim Stolpern bleibt die Welt in Ordnung. Ich bin nur gestolpert, jetzt muss ich wieder aufstehen. Das aber, was die Jünger und Jüngerinnen durchmachten, war was anderes. Da stürzten Himmel und Erde zusammen. Das ist eine wahre Lebenskrise. Die Krise des Verlustes, die Krise der Vergänglichkeit, die Krise des Versagens. Alles, was ein Mensch an erschütternden Krisen haben kann, hatten die Jünger in der Situation am Karfreitag. Auch das Gefühl des Versagens, denn sie waren ja weggelaufen. Und die Frauen fühlten sich auch versagend, denn sie konnten mit ihren Mitteln ihrem geliebten Herrn nicht helfen. Ihr werdet traurig sein und die Welt wird sich freuen. Das Gelächter der spottenden Soldaten und Feinde. Dann komme er doch herab vom Kreuz, wenn er der Sohn Gottes ist, wie er immer behauptet hat. Dies war für die johannäische Gemeinde leicht zuzuordnen. Aber was genau meint denn Jesus und abermals über ein kleines und ihr werdet mich sehen? Nun, Bibelfeste und Johannesevangeliumsfeste werden sagen, das ist doch ganz klar, das ist der Tag der Wiederkunft Christi. Recht geantwortet, aber jetzt muss ich zurückfragen, wann ist denn der Tag der Wiederkunft Christi nach dem Johannesevangelium? Nun, in Johannes 14 beginnt die große Rede doch mit dieser Perspektive, dass die Jünger nicht erschrecken sollen und an Gott und an ihn glauben sollen, weil in seines Vaters Haus viele Wohnungen sind und er dorthin geht, um die Wohnungen zu bereiten und wenn er sie bereitet hat, wird er wiederkommen, um mit ihnen zusammen zu wohnen. Da denken wir automatisch an den jüngsten Tag. Aber wir sind schon etwas vorsichtig, weil Martha sich schon mal vergriffen hat mit ihrer Zuordnung zum jüngsten Tag und gucken genauer hin. Und wenn wir weiterlesen in den Versen 16 folgende, 22 folgende, da merken wir plötzlich, Jesus redet von etwas ganz anderem. Er redet gar nicht erst von dem jüngsten Tag, sondern er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ja, ja, er schickt den Heiligen Geist. Nein, nein, nicht ja, ja, er schickt den Heiligen Geist. Ja, ja, er schickt den Heiligen Geist und damit sich selber. Ich werde zu euch kommen. Der Vater und ich als der Sohn, wir werden in euch wohnen in Gestalt des Heiligen Geistes. Wo findet das Einwohnen Gottes statt? Wo werden die Wohnungen Gottes beschrieben? Im Einwohnen des Heiligen Geistes sind Vater und Sohn schon jetzt bei uns. Wann werden wir ihn sehen und uns freuen? Wann werden wir den Tröster bekommen? Wann werden wir den Heiligen Geist bekommen und ihn wiedersehen, während die Welt ihn nicht sieht? Nicht erst am jüngsten Tag. Das Faszinierende an der Verkündigung Jesu im Johannesevangelium ist, wir werden nicht auf einen jüngsten Tag vertröstet. Im Gegenteil. Alles Entscheidende haben wir schon hier und jetzt. Als ich das neulich in einer Johannesvorlesung sagte, diskutierten wir anschließend mit den Studenten und dann sagten sie, halt, das müssen Sie uns nochmal erklären. Wir werden im Himmel nichts erkennen, sehen und als Grund unserer Freude haben, was wir nicht schon hier erkennen, sehen und als Grund unserer Freude haben. Was meine ich damit? Was wird dich im Himmel faszinieren, sodass du eine Ewigkeit lang singst? Christus und seine Liebe. Muss Christus erst geboren werden? Muss er erst auferstehen? Muss er seine Liebe erst einüben? Er liebt uns schon vollkommen. Mir kam mal der Gedanke, wenn einer von uns träumen würde, er dürfte ins Paradies gehen und dürfte dort einige Christen fragen, was sie denn so selig macht. Dann würde der erste antworten, also was mich selig macht, ist, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Der zweite wird sagen, was mich selig macht, ist, dass ich untrennbar mit Christus verbunden bin. Der dritte wird sagen, dass mir alle meine Sünden vergeben sind. Der vierte wird sagen, dass ich mit Christus gekreuzigt und auferstanden bin und nichts mehr von ihm trennt. Und dann würden wir wahrscheinlich vom Schlaf aufwachen und sagen, was genau von all dem habe ich nicht schon gewusst? Das ist ein Clou. Ich habe eben gesagt, Wirklichkeit ist nicht objektiv. Wir brauchten jetzt nur zu erkennen, was wir wissen. Und wir hätten Himmel auf Erden. Und damit ihr mich nicht für einen Schwärmer haltet, ich sage nicht, dass dann alle Probleme eures Lebens gelöst sind. Man kann gar nicht tiefer im Dreck stecken als die johannäische Gemeinde. Denen ging es wirklich übel. Paulus, dem ging es wirklich übel. Seine Biografie möchte ich nicht tauschen. Ich genieße mein Leben im Verhältnis zu dem des Apostels. Äußerlich hat sich kaum etwas zum Guten verändert. Manchmal sogar die Dinge sich erschwert in einer Gesellschaft, die Christus feindlich ist. Und dennoch waren sie von ewigem Leben, Hoffnung und Zuversicht erfüllt. Sie gingen auf ihr Sterben zu und sie wussten, das ist ihr Leben. Sie hatten Angst in der Welt, aber verstanden sich von Christus her. Damit ihr auch gewiss seid, dass ich Johannes 16 richtig verstehe, werfe ich noch einen Blick auf Johannes 20. Eine erschütternde und anrührende Geschichte, dass nämlich dort, hier konzentriert auf Maria von Magdala, das macht das Johannesevangelium oft, dass eine Person viele repräsentiert, wo andere Evangelien mehrere Frauen nennen, hier also die eine, dasselbe bei Thomas dem Zweifler, der eine, der den Zweifel repräsentiert, die eine, die diese Christusliebe repräsentiert. Und wir hören, dass sie dort am Grab ist, das Grab leer findet und ganz erschreckt ist, weil sie Angst hat, Christus könnte geraubt sein. Sie rennt zu den Männern zurück in die Stadt. Zwei der Männer, der Lieblingsjünger und Petrus, rennen um die Wette zum Grab und sehen in das leere Grab rein. Petrus kann das nicht verstehen, wie auch Lukas es beschreibt, und rennt etwas irritiert wieder nach Hause. Der Lieblingsjünger sieht das leere Grab, erinnert sich an die Schrift, erinnert sich an die Lehre Jesu und glaubt an ihn, das heißt, er kommt zum Auferstehungsglauben und beide Männer gehen nach Hause. Maria aber konnte nicht nach Hause gehen. So einfach, wie Männer mit Problemen umgehen, konnte das Maria nicht. Also, wenn wir Probleme haben, fangen wir entweder an zu rennen oder wegzurennen. Meistens kombinieren wir beides. Die Jünger sind erst um die Wette gerannt. Auch das noch. Wenn Männer Konflikte haben und Probleme haben, was machen sie? Schon wieder einen Wettkampf. Das hat einen tieferen Sinn. Bei Johannes, es geht nämlich um die Bedeutung des Petrus und des Lieblingsjüngers, aber trotzdem ist es typisch männlich. Von Maria und Martha hätte das nicht geschrieben werden können. Maria aber bleibt am Grab. Sie stand draußen vor dem Grab und weinte. Und ich verstehe ihr Weinen. Für sie brach eine Welt zusammen. Sie hat alles verloren. Ich möchte nicht so makaber sein, alles aufzuzählen, was man addieren müsste, um den Schmerz der Maria auch nur ahnen zu können. Denn Jesus hat für sie im Wortsinne alles bedeutet. Sie steht dort verzweifelt. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hat. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sowas darf da nicht passieren, nicht? Man unterdrückt seine Konflikte, man beherrscht seine Mimik, man hält seine Tränen zurück und dann fragt einen jemand, geht's dir nicht gut, nicht? Dann ist aber Schluss, da kann man ein Wasserkraftwerk anschließen und viele Atomkraftwerke dafür schließen, nicht? Dann brechen die Dämme, dann ist alles zu spät. Und sie antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ist das nicht die Erfahrung, die viele von uns gemacht haben? Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Menschen, eigene Zweifel, Enttäuschungen, unerfüllte Wünsche und Träume. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Manche auch, die Theologie studieren, sagen, sie haben mir meinen Herrn weggenommen durch eine vermeintliche Wissenschaft. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Welche Aporie! Ihr ist das Leben genommen worden. Und als sie das so sagte, drehte sie sich so halb um und sieht Jesus stehen. Aber sie weiß natürlich nicht, dass es Jesus ist. Und dann spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, denn Jesus ist nach Johannes in einem Garten beerdigt worden. Sieht also halb neben sich einen stehen und sie meint, es ist der Gärtner. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Bevor wir jetzt über die arme Frau lachen, diese Skurrilität ist die Skurrilität unseres Alltags. Wie oft schreien wir nach Christus, Herr, wo bist du? Warum hast du mich im Stich gelassen? Warum hilfst du nicht? Und er steht neben mir und ich müsste gar nicht so laut brüllen. Er hört jedes Wort, auch wenn ich es nur denke. So nah ist er bei mir. Wir klagen über Zeiten, in denen wir nichts mit ihm erfahren und sagen, es sind gottlose Zeiten. Wir haben keine Kraft von ihm erfahren, keine Gebetserhörungen. Und jeder Tag war voll Bewahrung, in der er bei uns war. Wenn wir einmal am jüngsten Tag all die Gefahren, die er abgewendet hat, erkennen, all das, was uns nicht traf, weil er bei uns war und wir haben es nicht gemerkt, da werden wir wieder zurückschauen auf unser Leben und sagen, warum waren wir so undankbar? Wir hätten doch vor Freude platzen können. Oft ist es der Rückblick, der einem erst bewusst macht, wie viel Liebe und Begleitung und Hilfe wir erfahren haben. Ich erinnere mich daran, dass wir im Frühjahr einmal im Gebirge gewandert sind und es war teilweise noch etwas Schnee, eine wunderschöne Aussicht, föhnisches Wetter, sodass man ewig weit gucken konnte. Und während wir in die Gegend guckten, dort über den Schnee wanderten, merkte ich plötzlich, dass der Boden unter mir nachgab und mein linkes Bein absackte, fast bis zur Hüfte und mich gerade noch auf die Seite des Berges werfen konnte. Und wir guckten runter und da ging es 100 Meter runter. Das ist nur ein Beispiel der Bewahrung. Mir geht es aber um was anderes. Als ich da runter guckte, habe ich Dankbarkeit gespürt. Wie selbstverständlich laufen wir durch unser Leben und die Abgründe, die unter uns sind und in denen wir gehalten werden, sind uns gar nicht bewusst. Er steht neben uns und wir merken es nicht. Würden wir wissen, würden wir das ahnen und gelten lassen, wie sehr er bei uns ist, dann wüssten wir, was es heißt, dass das ewige Leben schon begonnen hat. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und diese Frage, die ist so putzig. Nicht Jesus selbst fragt sie, wen suchst du? Und sie antwortet ihm auch artig. Nicht? Würde sie Jesus, den Auferstandenen, suchen, dann müsste sie doch sagen, die Frage möchte ich beantworten, ich suche dich. Das Komische ist aber, dass unser Bild von Jesus ein anderes ist als Jesus selbst. Wir verkennen Jesus, weil wir einen anderen Jesus suchen, als er ist. Das kennen wir auch zwischenmenschlich. Manchmal haben wir Bilder voneinander und wenn wir dem anderen sagen, welches Bild wir haben, dann sagt er, von wem immer du redest, ich bin es nicht. Das heißt, unsere Bilder voneinander sind nicht identisch mit der Wirklichkeit. In dem Maß, wie wir jemanden lieben, haben wir Interesse, dass wir nicht nur ein Bild von ihm haben, sondern dass wir sagen, wer bist du eigentlich wirklich? So sehe ich dich, trifft das oder trifft es nicht? Sag mir, wie du wirklich denkst und fühlst. Es ist nicht ein Versehen, sondern es kommt täglich vor, dass wir Christus ansprechen und an ihm vorbeireden, dass wir sagen, Herr, ich suche dich und finde dich nicht, deshalb, weil wir nicht ihn suchen, sondern unser Bild von ihm. Manchmal muss man auch Erfahrungen, Gefühle und Vorstellungen loslassen aus Liebe. Dies gilt auch zwischenmenschlich, in Familien und Partnerschaften, dass der andere mir wichtiger wird als meine Vorstellung von ihm. Und oft wollen wir gar nicht unsere Vorstellung, weil es unbequem ist, aufbrechen. Unser Bild von Christus ist nicht Christus selbst, denn Christus ist immer größer als jedes Bild. Suchen wir wirklich den Auferstandenen, dann erkennen wir ihn auch mitten im Garten, dort weinend am Grab. Und die Antwort ist fast noch beklemmender. Sie meint, es sei der Gärtner und sagt, Vers 15, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Das ist fast beklemmend. Vor einiger Zeit musste ich einen bewusstlosen Mann mit einer Frau zusammen in das Haus tragen, es waren die Nachbarn. Und dann habe ich erst gemerkt, weil ich nicht oft damit zu tun habe, nie in der Krankenpflege war, wie schwer ein Mensch, der nicht hilft, zu tragen ist. Stellt euch diese arme, zärtliche, zerbrochene und völlig übermüdete, weinende Frau vor in ihrer Verzweiflung, die den toten Jesus durch den Garten tragen will, schwankend ihn dort zurücklegen, wo sie meint, dass er hingehört. Das bist du. Wir tragen einen toten Jesus durch die Welt und meinen, das sei unser Zeugnis, für den Gekreuzigten zu leben. Und der Auferstandene steht daneben und schüttelt den Kopf und sagt, was immer deine Intentionen sind, was immer du denkst und wie immer das berührend ist, es ist verzweifelt. Ich stehe als der Lebendige neben dir, um durch dich zu leben, und du suchst für mich zu leben. Ich will dich durchs Leben tragen, und du meinst, ich sei der Gestorbene, den du durch die Welt tragen musst. Wisst ihr, wann Kreuzesnachfolge anstrengend wird? Wenn wir Kreuzesnachfolge so verstehen, dass wir den Gekreuzigten samt Kreuz durch die Welt tragen müssen, das schaffen wir kaum den Hang runter, am nächsten Berg verzweifeln wir vollends. Wir sollen aber nicht den Gekreuzigten durch die Welt tragen, wir sollen den Gekreuzigten und Auferstandenen das sein lassen, was er ist. Der lebendige Herr, der stark genug ist, uns durch das Leben zu tragen. Ich bin ein lange gebildeter Theologe und ein Schwätzer seit der Jugendarbeit. Ich brauche viele Worte, um euch das zu erklären. Jesus hat nur eins gebraucht. Er spricht sie an, Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Du bist mein. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt in Maria passierte? Als ihr Herr unverwechselbar sie beim Namen ruft. Ein Schaf, das am Morgen die Stimme seines Hirten hört und beim Namen gerufen wird, das macht sich freuen. Aber das Bild von Johannes 10 verblasst neben dem, was hier beschrieben wird. Eben noch war Himmel und Erde in den Boden gefahren, schwankte alles, die Zukunft war zugemauert und zementiert. Und plötzlich tat sich alles nach vorne auf. Sie hat ihren Herrn wiedergesehen. Sie fiel, so erfahren wir aus der Parallele von Matthäus 28, wo noch andere Frauen mitgenannt werden, sie fiel Jesus wohl zu Füßen, umfasste seine Füße und küsste sie, wie man einen menschlichen Herrscher verehrte, mehr aber natürlich den Gottessohn und viel tiefsinniger. Sie war glücklich, dass sie ihren Herrn, Rabuni, mein Herr, mein Meister, wiedergefunden hatte. Und so verzweifelt sie eben noch war, so erlöst war sie jetzt. Sie umgriff mit ihren Händen ihr Leben. Sie sah ihn. Sie hat ihn wiedergesehen. Und ihre Traurigkeit schlug in Freude um. Und diese Freude konnte niemand von ihr nehmen. Und jetzt antwortet Jesus in einer Weise, die uns oft Schwierigkeiten macht. Dass Jesus nämlich zu ihr sagt, jetzt hängt es an der Übersetzung, bei Luther, rühre mich nicht an. Noli me tangere kennen wir als Sprichwort schon. Rühre mich nicht an. Dies ist aber von dem Grundtext, ich hänge das sonst nicht gerne raus, das nervt euch, aber vom Grundtext muss ich hier drauf bestehen, das steht nicht da. Das, was hier steht im Griechischen, ist nicht rühre mich an, sondern halte mich nicht fest. Sie hat ihn nämlich längst berührt. Thomas darf auch anschließend berühren. Die Jünger dürfen auch berühren. Sie hat berührt und wurde dazu ja aufgefordert und eingeladen. Was aber Jesus sagt, ist, halte mich nicht fest, und der Grund kommt. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, der nun auch euer Vater ist, und zu meinem Gott, der nun auch euer Gott ist. Ist das nicht beklemmend? Jetzt hat sie alle Seligkeit erlebt, indem sie ihren Jesus berühren und küssen darf. Und kaum erkennt sie ihn wieder, muss sie ihn schon wieder loslassen. Daran erkennt man echte Gefühle. Unechte Gefühle, nicht an Christus orientierte, nicht am anderen orientierte Gefühle, denen ist das Erleben wichtiger als die Person. Mich hat es anfangs überrascht, warum Maria sich so leicht tut und hingeht und verkündigt. Wir wollten meinen, wenn sie ihn schon wieder weggenommen bekommt, dann fällt sie wieder zurück in ihre Verzweiflung. Nein, sie hat ihn als den Lebendigen erkannt. Das ist eine Freude, die einen niemand mehr nehmen kann. Denkt ihr daran, ganz ähnlich die Emmausjünger. Nicht erst haben sie ihn gar nicht erkannt auf dem langen Weg in Lukas 24, dann bricht er das Brot und plötzlich identifiziert das alles in ihnen, in den Erinnerungen, das letzte Abendmahl, die Tischgemeinschaft mit allen Jüngerinnen und Jüngern, das alles wird plötzlich präsent, sie erkennen ihn und in dem Augenblick wird er ihnen weggenommen. Wenn ich Christus selbst erkenne, brauche ich ihn nicht mehr zu fühlen. Ich kann dann sogar Erfahrungen loslassen, Gefühle loslassen, denn ich habe ihn erkannt und nicht ein Gefühl. Ich liebe ihn und nicht meine Gefühle, die in mir auslöst. Wie oft vergeuden wir Energie, indem uns die Wirkung seiner Gegenwart wichtiger wird als er selber. Indem wir alte Erfahrungen festhalten und nicht daran denken, dass wir einen lebendigen Gott erfahren haben. Erfahrungen kann man loslassen, wenn man weiß, dass der, den man erfährt, im nächsten Augenblick bei einem ist und ewig bei einem bleibt. Maria und die Jünger kamen beim Abschied Jesu in eine tiefe Krise. Ihr Glaube musste erwachsen werden. Die Unmittelbarkeit, die Unangefochtenheit ihres Glaubens war zerbrochen. Aber die Verheißung Christi war, ihr werdet mich wiedersehen. Und ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich werde kommen und dann wird eure Freude vollkommen sein und ich werde in Gestalt des Geistes mit dem Vater ewig bei euch sein. Noch größere Werke werden geschehen, denn ich werde nicht an einem Ort bei einer Person sein, sondern bei allen Gläubigen, auch bei denen, die durch euch zum Glauben kommen, auf der ganzen Welt. Wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Das ist ein harter Satz. Wenn ihr mich lieben würdet, werdet ihr bereit, eure Gefühle und Erfahrungen loszulassen, um mich selbst persönlich zu gewinnen. Glaube, der erwachsen wird, ist nicht ein Glaube, der nicht fühlt und erfährt. Ist nicht ein Glaube, der nicht mehr sieht. Aber er sieht nicht seine eigenen Gefühle und Erfahrungen. Er sieht Christus als sein Leben. Mal angefochten unter Tränen, mal freudig im Erkennen, aber immer in der Gewissheit, dieser Christus lässt mich niemals mehr los. Am Abend kommt Jesus zu seinen Jüngern, haucht sie an, gibt ihnen den Tröster. Hier war er noch nicht beim Vater. Sie darf ihn also nicht aufhalten, weil er von der Auferstehung zum Vater in den Himmel steigt. Abends kommt er zurück und bringt den Tröster zu ihnen. Und wie reagieren die Jünger? Über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, über ein kleines, ihr werdet mich sehen. Sie sehen ihn am Ostersonntag und ihr werdet Freude haben, eure Traurigkeit wird in Freude umschlagen. Sie sahen ihn und sie freuten sich. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Wann ist die Wiederkunft Christi nach dem Johannesevangelium? Im Augenblick der Christuserkenntnis. Angefangen am Ostersonntag. Über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, abermals über ein kleines, ihr werdet mich sehen. Wann ist dieses Kleine endlich vorbei, an dem wir ihn sehen? Das ist eine Frage unserer Erkenntnis, keine Frage der Zeit. Du bist ja schon da, ist die Erkenntnis eines Menschen, der versteht, dass Christus unser Leben und unsere Auferstehung ist. Wenn wir weinen, weinen wir vielleicht begründet in Hinsicht auf unsere eigenen Probleme, aber nicht begründet in Hinsicht auf Gottes Realität. Christus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Wenn etwas ganz Tolles passiert, dann sagen wir, das ist so, als wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Kennt ihr diese Redewendung? Bei Johannes muss man sagen, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten fallen auf einen Tag. Denn wer Christus begegnet, hat die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dieser Christusbegegnung.